Herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Meine Gäste heute: Karen Löhnert, Gründerin und Geschäftsführerin von Sleepero, und Andreas Koch, Managing Director von Blue Contact. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke, ich freue mich. Also für mich ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen allen geht, aber für mich ist es ein Grundbedürfnis des Menschen zu reisen. Und letztendlich, wenn man dem Tourismus einen Corporate Purpose geben würde, dann ist es für mich Friedensstifter und Multiplikator für eine bessere Welt zu sein. Und für mich ist der Tourismus so eng verwoben mit Corporate Purpose, weil es im Grunde darum geht, zu regenerieren. Es gibt diesen Begriff regenerative Landwirtschaft, und ich sage immer, wir müssen eigentlich von Sustainable Tourism zu regenerativen Tourismus.
Mit meinen Gästen spreche ich über die Zukunft des Tourismus und vor allem darüber, wie dieser nachhaltiger werden kann. Die Branche, die durch Corona eine Vollbremsung hinlegen musste, steht vor einem Wendepunkt. Billigflüge, Sharing-Konzepte wie Airbnb und die Digitalisierung haben Reisen immer erschwinglicher gemacht und vielerorts zu einem Verdruss auf Touristen geführt. Karen Löhner zeigt an ihrem Startup Sleepero, dass es auch anders geht, und erklärt, warum sie findet, dass die Tourismusbranche durch die Corona-Beihilfen von notwendigen Veränderungen abgehalten wird. Andreas Koch zeigt anhand von Beispielen Wege zu einem nachhaltigeren Tourismus auf und macht deutlich, dass Nachhaltigkeit nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie nicht als Konzept, sondern als Geschäftsmodell verstanden wird. Frau Löhnert, Sie waren über 30 Jahre in verschiedenen Positionen in der Tourismusbranche tätig, bevor Sie sich 2017 mit Ihrer eigenen Idee selbstständig gemacht haben. Sleepero, das ist Ihre Idee, Ihr Produkt und Ihr Unternehmen, ist ein Anbieter für nachhaltigen Pop-up-Erlebnistourismus an besonderen Orten. Was ist das genau? Was versteht man unter diesem Konzept? Was ist Ihr Produkt? Was ist Ihr Angebot? Und wie kam es zu dieser ganz besonderen Gründung?
Ja, also ich persönlich war immer schon ein absoluter Fan von Erlebnisübernachtungen. Da gibt es ja verschiedenste Angebote von Turm über Baumhaus bis Schlafen im Tipi. Was mich immer extrem gestört hat, ist, dass ich nie wusste, was mich da erwartet. Und da ich selber eben nicht nur im Tourismus, sondern auch in der Beherbergungsindustrie einen Background habe, war dann mein Anspruch, einen standardisierten Qualitätsdefinition zu schaffen. Das heißt, wir haben also einen Cube entwickelt, einen Design Sleep Cube. Der hat ungefähr 14 Kubikmeter Raum, ist also eine mobile Übernachtungseinheit für 2 oder 3 Personen. Und dazu gehört ein Bewirtschaftungsverfahren und eine Online-Plattform, auf der man das Ganze dann buchen kann. Mhm. Das heißt, ja, der Mensch kann sich also einen kleinen Ausstieg aus seinem gestressten Alltag zwischendurch gönnen, ein besonderes Erlebnis mit allen 5 Sinnen und im Cube dann übernachten in einem Angebot von Seebrücke bis Wald bis Therme, Museum. Also wir haben jetzt über 60 Orte in Deutschland und Österreich, die wir schon bespielen.
Cube, nochmal für unsere Hörer, die jetzt kein Bild vor Augen haben, das ist so eine Art Zelt, oder wie würden Sie das beschreiben?
Das ist kein Zelt, das möchte ich ganz deutlich sagen, sondern es ist ein fester Rahmen, der sich aus 8 Ecken zusammenstecken lässt. Da drin ist ein komfortables Bett mit 1,60 Meter mal 2 Meter Liegefläche. Mhm. Und auf diesen Rahmen werden dann Stoffbahnen mit großen Panoramafenstern gespannt, sodass man also durch ein transparentes Dach in die Sterne gucken kann, an der Seite raus in die Umgebung. Man kann aber diese Fenster dann auch verschließen mit Rollo, komfortabel, mhm, und hat hinten drin einen Schrank. Der ist gepolstert, so kann man sich anlehnen und sich da drin auch im Sitzen gemütlich machen und auch seine Sachen dort verstauen.
Okay, und diese Cubes stehen an ganz besonderen Orten. Nennen Sie doch mal so 2, 3 der besonderen Orte, damit wir ein Bild haben.
Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind mitten auf einer Seebrücke am äußersten Ende, so 300 Meter ins Wasser hinein, in der Ostsee. Es rauscht drumherum, die Wellen plätschern und sonst ist da nichts. Und da steht eben dieser Cube für Sie ganz alleine. Oder Sie sind tatsächlich nachts alleine im Museum und können da rumstromern und sich die Ausstellungsstücke anschauen und dann hinterher eben ja als einziger Gast oder zu zweit, zu dritt, das kann man sich ja selber aussuchen, wie man daran reingeht, dann eben dort schlafen. Bis zum nächsten Morgen, bis die Gäste wiederkommen, die normalen Gäste, die sonst ins Museum.
In welchem Museum kann man denn dieses Erlebnis zurzeit buchen?
Man kann zum Beispiel in das Filzmuseum in Soltau gehen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Da wird also erklärt, wie man Filz nicht nur herstellt, sondern welchen besonderen Anwendungen man den auch in der Industrie findet. Es gibt das Städtische Museum in Lüneburg, wo man die ganze Geschichte der Salzstraße, die durch Lüneburg führt, erleben kann. Oder ein Dorf- und Schulmuseum, wo man sich dann fühlt, so wie Max und Moritz früher in der Holzbank mit dem Lehrer, wie heißt er, Böck, mit dem strengen Stock. Ja, oder wir hatten auch schon die Phänomenta in Lüdenscheid, wo man dann wirklich nachts so Experimente auch machen kann und Knöpfe drückt und dann gehen verschiedene Lichter an. Also gibt viele verschiedene Angebote.
Frau Löhner, dass es für Kunden interessant sein kann, in den Museen zu übernachten, das finde ich sehr eingängig und sehr verständlich. Was bringt denn Museen dazu, bei diesem Projekt mitzumachen?
Ja, das Museum inszeniert sich ja einfach nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise und spricht nochmal Gäste an, die vielleicht sonst nicht den Eingang dorthin gefunden hätten. Das Museum kriegt also ein perfektes Produkt, mit dem man Storytelling machen kann in Social Media. Es bekommt eine besondere Presse- und Öffentlichkeitswirksamkeit. Das merken wir immer wieder. Wir machen eigentlich von selbst aktiv kaum Pressearbeit, sondern die Medien kommen immer wieder auf uns zu, finden das spannend, schicken dann einen Reporter da rein, der entweder selber schläft und davon berichtet oder der kommt und interviewt dann die Gäste vorher, nachher.
Okay. Herr Koch hat es auch schon getestet und wird uns da sicherlich gleich von erzählen. Kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie waren 13 Jahre bei der TUI Deutschland und da unter anderem für die Bereiche Qualitäts- und Umweltmanagement und Hotelberatung und Produktentwicklung verantwortlich. Sie sind Mitbegründer und waren auch 5 Jahre ehrenamtlicher Vorsitzender der Nachhaltigkeitsinitiative Futuris und haben dann 2012 zusammen mit zwei Geschäftspartnern die Blue Contact GmbH gegründet. Und die Mission der Blue Contact ist es, Hotels, Veranstalter und Tourismusregionen zu unterstützen und zu inspirieren, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für ihr Business und für ihre Region zu erkennen. Herr Koch, fangen wir mal gleich bei Sleepero an. Sie haben die Cubes getestet. Wie ist das Erlebnis?
Ja, das war ja meine Fahrradtour, wo ich wirklich von Füssen unten nach Kiel gefahren bin mit der Frage, kann Corona auch eine Chance sein, Tourismus neu zu denken? Und ich war total froh, dass Sleepero da mir das Angebot gemacht hat. Und ich habe überlegt, Mensch, wie wäre es, auch mal solche Formate zu testen? Weil ich glaube, das sind Formate, die uns alle in die Zukunft führen. Denn diese Krise, die fordert uns ja auch heraus, Individualität zu leben und auch in hautnahe Berührung zu kommen mit Natur oder besonderen Erlebnissen. Und ich hatte nun das Vergnügen, 2 der Sleepero Cubes zu testen. Einmal mitten im Wald, Also wirklich mitten im Wald, so, das war zwar so 300, 400 Meter von einem Gebäude entfernt, aber ich war mitten im Wald. Für mich eines der schönsten Erlebnisse, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich im Wald einzuschlafen, in die Sterne zu gucken und das Gefühl zu haben, war wunderschön. Und das zweite Erlebnis war in einem wunderschönen Burggarten, ein ganz altes Schloss mit einem wunderschönen Blick und ein wunderbarer Kraftort. Dort unter einem wirklich einer Trauerweide mit einem traumhaften Blick im Schlossgarten einzuschlafen, auch das war ein Highlight dieser Tour für mich.
Wenn ich Sie so höre, würde ich ja am liebsten sofort losfahren. Also Wald und Burghof spricht mich beides auch extrem an. Sagen Sie mal so ganz pragmatisch, wenn man da so im Wald ist, ist man da nicht sehr einsam? Hat man da Angst oder wie fühlt man sich in dem Cube?
Das kommt natürlich ganz so an, wie man gestrickt ist. Also ich liebe Einsamkeit und für mich sind das ganz besondere Momente, mitten in der Natur zu sein. Also ich bin von meiner Grundausbildung Biologe, ich liebe Natur und für mich ist es genau das Gegenteil von Angst. Also für mich ist es, in Verbindung zu sein mit dem, wo wir alle herkommen. Und mich inspiriert das. Ich habe da geschrieben, ich schreibe in solchen Momenten Gedanken, die mich in die Zukunft führen, was ich gerne möchte. Und ich fühle mich an solchen Orten viel verbundener als hier in meinen vier Betonwänden, ganz ehrlich. Also ich kann das nur jedem empfehlen, aber es ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber ich liebe es.
Wunderbar. Ihr Unternehmen, ich hatte das eben schon gesagt, hat sich zur Aufgabe gesetzt, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor in den Tourismus zu bringen. Was sind Sie genau? Wie agieren Sie? Sind Sie ein Beratungsunternehmen? Entwickeln Sie Konzepte? Was machen Sie genau?
Also klassisch würde man sagen, ich bin Berater. Da ich das Wort gar nicht mag, würde ich mich eher als Inspirator sehen und Visionär.
Ja, sehr schönes Wort.
Das ist für mich das, was ich im Grunde genommen bin. Das heißt, ich glaube, dass wir mit diesem Konzept Nachhaltigkeit auch gar nicht weit kommen, weil im Grunde genommen Konzepte sprechen zum Kopf. Also wir reden ja heute auch über Purpose, über Sinn. Ich möchte das Herz erreichen. Ich möchte, dass Menschen inspiriert werden zu verstehen, dass Nachhaltigkeit kein Konzept ist, sondern im Grunde genommen ein Geschäftsmodell ist. Also da fangen wir mal ganz einfach an. In der Tourismikbranche ist es ganz wichtig, gute Mitarbeiter zu bekommen. Gute Mitarbeiter bekomme ich nur, wenn ich ein verantwortungsvolles Unternehmen führe. Also ganz einfaches Beispiel. Auf Kreta arbeiten wir mit Hotels, wo wir mit Produzenten gemeinsam Trainings konzipiert haben für Hotelmitarbeiter in Weingütern und Olivenmühlen, damit die mit den Produzenten zusammenkommen, inspiriert werden. Wow, das ist cool, wie so eine Olivenmühle lokales Öl nachhaltig, deutlich mehr als Bioöl produziert und Wein produziert nachhaltig. Und dann wird das auch in den entsprechenden Hotels besser verkauft. Also das sind so Dinge, wie wir arbeiten. Aber wir arbeiten auch ganz technisch. Einer von uns drei ist Ingenieur. Das heißt, wir haben jetzt mit 300 Hotels gearbeitet und wir inspirieren dann Hotels, vor allen Dingen in Deutschland. Das Ganze ist 80% gefördert. Normalerweise von der Bundesregierung inspirieren wir Hotels, darüber nachzudenken, wie sie selbst Strom produzieren können, wie sie ihre Energiekosten senken können. Also wie können sie mit Mitarbeitern arbeiten? Wie können sie Sonnenenergie nutzen? Wie können sie Wasserstofftechnologie nutzen? Also wirklich die Frage, was führt uns alle in die Zukunft? Und da zu inspirieren, Mitarbeiter, Eigentümer, Regionen, Veranstalter, da ist unsere Bandbreite von TUI über der Touristik zu Regionen wie Mauritius, Kreta, Lanzarote, Schleswig-Holstein bis zu Hotels weltweit sehr groß. Und ich würde mich nicht als Berater bezeichnen, aber im klassischen Sinne sind wir
ein Berater. Wie groß ist denn die Nachfrage von den Tourismusanbietern selbst? Also der Druck auf die Branche wächst, glaube ich, durch Billigflüge, Airbnb, Digitalisierung sind Reisen immer erschwinglicher geworden. Es gibt auch immer mehr Proteste gegen den Massentourismus. Viele Tourismusorte verwehren sich inzwischen gegen den Einflug von Massen von Touristen. Jetzt sehen wir mal von Corona ab, da sprechen wir gleich noch drüber, aber bis zum Moment, in dem Corona in diese Welt kam, hatten wir ja das Bild, dass der Tourismus, man hat das Gefühl, es ufert aus. Jeder ist jederzeit überall auf dieser Welt. Kommt der Bedarf für Ihr Angebot aus den Tourismusregionen selbst oder sind das, Sie nannten eben auch schon mal kurz staatliche Förderung, oder ist das etwas, was oktroyiert wird auf einen Wirtschaftsfaktor, der zunehmend in negative Kritik kommt?
Also ich glaube, es kommt aus mehreren Richtungen. Das eine ist natürlich, dass wir bestimmte Auflagen haben, die verschärft werden. Also ich nenne mal die CSR-Berichtspflicht für Großkonzerne, dass sie zu nicht finanziellen Indikatoren berichten müssen. Ich nenne mal die Energie-Audit-Pflicht für Großunternehmen, dass man da was machen muss, Energieberatung wahrnehmen muss, um wirklich dort zu sparen. Aber ich sehe auch, dass es aus einer humanen Perspektive kommt, dass wir wollten jetzt zwar nicht über die Krise reden, aber wir haben, glaube ich, zunehmend gemerkt, dass wir an dieser Welt irgendwie an so einen Punkt kommen, wo wir im Grunde genommen an vielen Facetten drüber sind. Also wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir mit der Natur um? Und gerade das Thema Overtourism und Friday for Future hat natürlich Fragen aufgeworfen für Tourismusregionen. Wie gehen wir in die Zukunft? Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass sich auch die Erwartungshaltung der Gäste mittlerweile ändert, dass vor allen Dingen die Jüngeren und auch die Silver Surfer, also die Älteren, interessanterweise auch, mehr Erwartungen haben an Regionen und Hotels. Das kommt natürlich vor allen Dingen aus der Gesundheitsecke heraus. Wie kann ich gesunde Produkte haben? Wie wird gereinigt jetzt in solchen Zeiten? Also da kommt auch eine starke Nachfrage her. Und das heißt, ich habe mehrere Indikatoren. Also es geht darum, aus der Sicht der Rechtskonformität kommt etwas, aus der Nachfragesicht kommt etwas und aus dem Gesamtsetting, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt, kommt auch ein Push. Also wir haben gerade ganz viele verschiedene Indikatoren, die einwirken auf die Entscheidungsträger im Tourismus und die dann die Frage stellen an uns, Herr Koch, wie können Sie denn uns in die Zukunft führen? Und das ist im Grunde die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das ist eine gute Entwicklung für uns, weil wir natürlich jetzt nicht mehr große Akquise machen müssen, sondern die Leute auf uns zukommen, sagen können, hey, wie können wir hier uns weiterentwickeln?
Frau Löhner, das war ja auch eines Ihrer Gründe für die Gründung Ihres Konzeptes. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch im Rahmen unserer Buchrecherche und der Forschung, die wir da betrieben haben. Und da hatten Sie doch sehr deutlich gesagt, dass Sie der Meinung sind, Tourismus muss nachhaltiger werden und dass Sie mit Ihrem Angebot auch einen Beitrag dazu leisten wollen. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, bitte?
Ja, das ist richtig. Also für mich persönlich spielt Nachhaltigkeit schon lange eine Rolle. Also mir geht es dabei darum, so ähnlich wie Andreas Koch das gerade gesagt hat, nicht den Kopf zu erreichen, sondern das Herz und etwas Anpassbares zu haben, dass man dann auch wirklich leben kann. Also ich bin jetzt kein Freund von CO2-Ausstoßprotokollen und den entsprechenden Zertifizierungsverfahren etc. pp. Das ist notwendig und auch absolut sinnhaft, aber ich wäre jetzt nicht jemand, der so etwas anbietet. Also mir geht es darum, in unserem Büroalltag hier das Thema Nachhaltigkeit zu leben. Wir haben Pappschreibtische, an denen wir sitzen. Wir haben eigentlich nur gebrauchte Möbel. Das geht bis zum kleinen Teil, dass, wenn hier Seife gekauft wird, darauf geachtet wird, dass nicht Seife in einer Plastikbehälter eingekauft wird beim Drogeriemarkt, sondern man sich dann wirklich darüber Gedanken macht, was kann es denn anderes sein? So, und in Bezug auf das Produkt haben wir natürlich auch an jeder Stelle versucht, das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gegenüber unseren Gästen zu agieren, aber es halt überall unterschwellig zu bespielen. Also die Gäste kriegen bei uns eine Chillbox mit Snacks und Getränken. Die sind alle vegan. Das sind alles Marken, die auf dieses Thema Nachhaltigkeit setzen, genauso wie wir. Zum Beispiel ist da eine Rolle Goldeimer Klopapier drin, die ja im Grunde Wasserprojekte oder überhaupt den Zugang zu Toiletten in Entwicklungsländern fördern. Wir haben Matratzen mit Sojaölkern, wir haben Decken, die sind entweder aus Bambusfaser gefertigt oder Schafschurwolle. Wir haben LED-Lampen, wo wodurch natürlich der Verbrauch von Elektrizität von vornherein reduziert wird. Also da ist einfach bis ins Detail alles durchdacht. Das ist der Anspruch und der ist im Grunde ein Weg. Ja, also wir können nicht von vornherein perfekt sein. Es gibt einfach bestimmte Materialien, die noch nicht zur Verfügung stehen. Es gibt keine Fenster, durch die man schauen kann, die aus Recyclingmaterial hergestellt werden. Das gibt es einfach noch nicht. Ne? Aber sobald es sowas geben würde, und da ist ja viel in der Entwicklung, würden wir die auch verwenden.
Wie ist das bei Ihren Kunden? Kommen die Kunden deshalb oder kommen die Kunden, weil die Locations ganz besonders und aufregend sind und sie schon immer mal im Museum oder auf einem Steg schlafen wollten? Was glauben Sie, was ist die Hauptmotivation der Kunden, ihr Angebot anzunehmen?
Also am Anfang waren es sicherlich die besonderen Orte und das ist es natürlich heute auch immer noch, denn wo kann man schon im Museum übernachten? Das ist immer noch etwas ganz Besonderes. Oder in der Therme schlafen, wo man dann eben die Therme für sich alleine hat. Aber wir merken eben auch, dass wir vermehrt Gäste ansprechen, die mit diesem Nachhaltigkeitsanspruch auch auf das Produkt schauen. Also wir bekommen Feedback, da steht dann, habt ihr bei der Auswahl eurer Kekse auch darauf geachtet, dass dort kein Palmöl verwendet wird. Ne? Ja. Also das geht wirklich bis ins Detail und deswegen geben wir uns natürlich da auch extrem Mühe, eine korrekte Produktauswahl zu gewährleisten. Also ich finde das super, wenn die Gäste mitdenken und uns Feedback geben, an welchen Stellen wir uns dann auch noch verbessern können.
Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auf, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
Was ich total spannend finde von dem, was Frau Lödert gerade sagte, ist, dass im Grunde das ja das Lieferantennetzwerk beschreibt. Also da geht es zum einen die Sleepable Cubes und dann gibt es ein gesamtes Netzwerk von Lieferanten, wo Frau Lindner darüber nachdenkt, was können die denn in die Welt bringen und was ist für die spannend. Das heißt, wenn ich jetzt mir die Welt anschaue, wo die Welt hingehen könnte, dann sehe ich den Tourismus immer als ein Inspirator für neue Lebensstile. Weil letztendlich ist der Tourismus nichts anderes als der Mikrokosmos der Gesellschaft. Wenn ich mir eine Insel betrachte oder einen Cube betrachte, dann habe ich erstmal ein kleines Haus und dann habe ich Lieferanten drumherum. Wenn ich dann zu einer Insel habe, habe ich ein Land und so kann der Tourismus halt Inspirationsgeber sein und kann so Menschen mitnehmen, kann so Gäste mitnehmen. Und wenn ich mir die Netzwerke angucke von Hotels oder Cubes oder Sleepero und dann Regionen oder Länder, dann ist der Tourismus vor der Krise die größte Branche der Welt, die größte vernetzte Branche der Welt, das größte Netzwerk der Welt, der größte Inspirationsgeber. Und so sehe ich den Tourismus im Grunde genommen für eine sinnstiftendere, gesündere, resilientere Welt nach Corona. Kommen wir ja wahrscheinlich noch zu, aber da sehe ich den Tourismus als Inspirationsgeber. Und das ist das, was mich antreibt in meiner Arbeit.
Das finde ich eine sehr, sehr interessante Sichtweise. Der Tourismus als ein Ort, wo wir ja auch alle sicherlich mal mehr Aufmerksamkeit haben und mehr Zeit haben, uns mit verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen, als wir es in einem sehr gewohnten Alltag tun. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie ist denn das Feedback der Touristen auf neuere, nachhaltigere Angebote? Wird das bewusst positiv wahrgenommen? Und natürlich die immer gleiche kritische Frage, sind Menschen bereit, dafür auch mehr zu bezahlen? Oder ist Nachhaltigkeit schön, solange ich es für den Pauschalpreis haben kann, wie das konventionelle Angebot auch?
Also ich persönlich würde es nicht mehr Nachhaltigkeit nennen, weil ich finde, der Name ist ein bisschen abgegriffen mittlerweile, hart gesagt.
Ja,
aber das heißt,
wie nennen wir es denn? Sagen Sie mal.
Ich nenne es authentische Erlebnisse. Sleepero für mich ist ein authentisches Erlebnis. Authentizität hat viel damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich etwas authentisch mache. Und authentisch hat immer was zu tun mit Sinn und mit einem Gefühl. Und so würde ich das bezeichnen. Also Authentizität und Verantwortung zu mischen. Nachhaltigkeit ist natürlich da drin. Aber wenn ich in einem Hotel zum Beispiel, auf Kreta gibt es ein Hotel, mit dem wir gearbeitet haben, mit einer Organisation vor Ort, die haben eine Marke entwickelt, A Lifestyle Worth Living, ein lebenswerter Lebensstil. Mhm. So, und wenn das im Grunde die Marke ist, dann ist die Frage dahinter, okay, wie kann jetzt jeder Bereich im Hotel da mithelfen? Also dann macht die Animation plötzlich, baut die mit Kindern Solarkochern. Super, weil das uns in die Zukunft führt.
Ja.
Der F&B-Bereich bietet lokales Olivenöl und Verkostungen und Kochevents an, wo der Koch dann mit denen in den hauseigenen Garten geht und dort ist Gemüse angepflanzt und dann wird damit gekocht. Das ist ein lebenswerter Lebensstil. Der Techniker zeigt plötzlich, die Männer sind meist interessiert an technischen Dingen. Aber guck mal hier, ich betreibe hier dieses Hotel mit Wasserstofftechnologie. Habt ihr euch das schon mal Gedanken gemacht? Und dann wird ein Ausflug gemacht mit einem Elektroauto, wo die Gäste zum ersten Mal Elektromobilität kennenlernen. Also das ist für mich Inspiration. Das ist Lebensstil. Das hat zwar was Nachhaltiges, aber ich würde nicht in die Richtung Zertifizierung, da bin ich völlig bei Karin Lönnert, nicht denken, weil im Grunde genommen, das holt es wieder so runter in so eine langweilige Ecke, sondern im Grunde genommen ist Nachhaltigkeit etwas unglaublich Spannendes in jeder Facette.
Wie kommt denn das an bei den Kunden? Wir haben ja auch die große Diskussion im Lebensmittelbereich, dass viele Verbraucher auf die Siegel setzen und mit dem Siegel zufrieden sind auch gar nicht mehr wissen wollen, gar nicht mehr nachfragen. Da steht dann irgendwo Organic drauf und damit ist für viele das Thema erledigt. Ich hatte vor einigen Wochen den Gründer der Firma Kuschel hier bei uns zu Gast im Podcast, der zum Beispiel gesagt hat, Kunden waren bisher mit dem Ökotex-Siegel zufrieden. Das hat denen gereicht. Ich will aber viel mehr. Ich will Kreislaufwirtschaft. Und ich möchte, das ist auch der Ansatz von dem Matthias Weser von Kuschel, ich möchte Awareness schaffen. Ich möchte Menschen darauf aufmerksam machen. Wo kommt dein Badehandtuch her? Wie wird dein Bademantel gefertigt? Was passiert dahinter? Er sagt aber, ist noch nicht so ganz einfach, die Menschen dafür zu begeistern. Im Tourismus stelle ich mir das jetzt noch schwieriger vor, weil so wie Sie das jetzt eben beschrieben haben, könnte man ja auch sagen, Mensch, das ist ja kein Urlaub, das ist ja eine einzige Fortbildung in Sachen, die ich eigentlich besser leben sollte. Ich möchte auch am Strand liegen und mir die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und den Cocktail in der Hand haben. Wie erleben, was für Feedback bekommen solche Hotels, wie erleben Kunden, Touristen, Reisende das?
Naja, die spannende Frage ist, glaube ich, wie wir das verkaufen. Also wenn wir es dogmatisch verkaufen, spürt das jeder. Wenn wir aber nach einem Tag am Meer, die Kunden haben das Meer genossen und dann bieten wir plötzlich einen Cocktail an am Strand bei Sonnenuntergang und erzählen was zu der Geschichte der Produkte da drin, weil die nun besonders detox sind und quasi Aloe Vera enthalten, was nun wiederum auf der Insel angebaut wird. Und wenn ich dann noch den Produzenten erlebe, der das angebaut hat, oder ich sehe den Weinbauer und kann mit denen in Interaktion treten, dann hat das für mich was Einladendes. Ich glaube, wir dürfen alle wegkommen von dieser Dogmatik dahin. Und weil Sie fragten über die Zufriedenheit, also wir waren total beeindruckt, weil wir haben ja am Anfang auf Kreta zum Beispiel in unserem Projekt haben wir Weinverkostung gemacht. Das kannte jeder. Super gute Bewertungen, die Leute waren total glücklich. Und dann haben wir angefangen, Olivenölverkostungen zu machen.
Ja.
Und wir haben gedacht, naja, ganz ehrlich, ob das wirklich zieht. Und interessanterweise waren die Olivenölverkostungen mit den Farmern besser bewertet als die Weinverkostungen. Warum? Weil jeder kannte Wein, jeder hat mit Wein schon mitgeredet. Bei Oliven hat plötzlich der Produzent erklärt, okay, guck mal, ihr steht immer vorm Regal zu Hause vor diesen 100 Olivenölflaschen und ihr wisst nicht, welche gesund und gut sind und welche. Und dann hat er erklärt, guck mal, hier steht dieser Code, das bedeutet das. Jetzt probieren wir mal dieses Olivenöl, was so schmeckt, und da merkt ihr dieses leichte Kratzen im Hals, das steht dafür. Das heißt, die haben so viel mitgenommen und haben so viel geschmeckt, 10 verschiedene Olivenöl, der hat das so lebendig erklärt. Und die wurden viel besser wahrgenommen. Und dann war am nächsten Tag die Frage, Mensch, ich hätte gern Ausflug. Und dann haben wir mit denen Ausflüge gemacht auf die Olivenfarben. Also es geht darum, glaube ich, nicht dogmatisch, weil ich glaube, bei bestimmten Dingen dürfen wir dogmatisch sein. Also Ökotex ist dogmatisch, das ist wichtig. Aber bei Touristik dürfen wir eine andere Sprache sprechen. Da geht es um Einladen, da geht es um Lebensstile, da geht es um Mensch-zu-Mensch-Business. Also das ist eine andere Logik. Deswegen ist es auch so schwierig mit Zertifikaten im Tourismus.
Jetzt haben Sie noch meine Frage nach der Preissensibilität umschifft. Ich gehe sehr mit im Thema Erlebnis. Wie ist das mit der Preissensibilität? Ist das bezahlbar, solche Angebote?
Soll ich noch mal was zu sagen?
Gerne.
Ja, also erstmal möchte ich genau das unterstreichen, was Andreas Koch gesagt hat. Also es geht um Erlebnis in Bezug auf Nachhaltigkeit und nicht um Dogma. Also wir haben 9 Monate Testbetrieb gemacht mit dem ersten Prototypen des Cubes und haben auch abgefragt, ob das Angebot als nachhaltig empfunden wird, und haben da eigentlich eher Nein bekommen. Das hat sich schlagartig geändert zu dem Zeitpunkt, wo wir dann nachher diese Chillbox eingeführt haben, wo eben Produkte dann drin waren, die konsumiert werden konnten, wo diese Produkte erklärt wurden, wo eben der Background der jeweiligen Firma dann vorgestellt wurde. Da war sofort klar, worum es da eigentlich geht.
Aber das ist doch interessant, weil Ihr Angebot ist ja der Cube, die Übernachtung, das Setting vom Cube ist doch der viel größere Aspekt oder Bestandteil Ihres Angebots als die Snackbox. Die stelle ich mir als ein schönes Nice-to-have vor, also sehr convenient und so. Aber der Cube und wo ich bin, ist doch das viel größere Erlebnis.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass eben auch jetzt gerade in diesem Sommer ja erstmal noch viel mehr als vorher klar geworden ist, was für ein Luxus das ist, wenn man eben nicht in der Masse irgendwo sein muss, sondern eben einen Ort für sich ganz alleine hat. Ne? Also dieser Trend zu Individualität und weg von der Masse, der ist ja seit längerem schon spürbar. Die Frage, ob die Menschen dazu bereit sind, dafür auch mehr Geld auszugeben, die ist wirklich eine spannende. Also unser Angebot ist eindeutig hochpreisig, geht auch gar nicht anders, weil der Aufwand, den wir betreiben, eben einen einzelnen Cube an einem Ort mit dieser Individualbetreuung dann zur Verfügung zu stellen, der ist nicht zu verachten.
Ne? So, das geht los. Sagen Sie doch mal kurz bitte, was eine Nacht kostet.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also das geht los bei 120 Euro und geht bis 250, also abhängig von welcher Wochentag das ist und wie besonders dieser Ort nun sein mag. Also die Leute, die das machen, die wissen, warum das diesen Preis auch wert ist. Ich sehe aber auch Kommentare in Social Media, wenn jetzt irgendeine, ich sage jetzt mal, Bild-Reporterin oder so darin übernachtet und davon dann berichtet, wo dann steht, ja, wie kann das denn sein? Ich kann doch auch für 60 Euro im Hotel nebenan schlafen. Dann kann ich einfach nur sagen, okay, das, was wir hier bieten, das ist ja keine Beherbergung, sondern das ist eben Erlebnis mit 5 Sinnen spüren, wie hört sich denn eigentlich das an in der Nacht, wenn da ein Vogel längs läuft und Geräusche von sich gibt? Wie hört sich das an, wenn die Fischerboote auf einmal mit ihren Motoren da draußen auf dem Meer zu hören sind? Das ist etwas, das erlebe ich nicht im Hotelzimmer. Ne? Das gibt es eben einfach nicht. Ne? Ich höre auch nicht den Wind rauschen oder den Regen, der da aufs Dach tropft. Das sind sinnliche Erlebnisse und die sind alle mal ihren Preis wert. Aber das ist ein Prozess, glaube ich, des Umdenkens. Es ist ja auch viel darüber bei uns in der Branche diskutiert worden. Andreas Koch kann da sicherlich auch noch was zu sagen. Was wird denn jetzt die Folge sein? Also werden jetzt mehr Leute nachhaltige Angebote auswählen? Und also meine persönliche Meinung ist, derjenige, der vorher an den Ballermann gefahren ist, der wird auch hinterher da wieder hinfahren und dann wahrscheinlich noch stärker konsumieren als vorher. Und die Menschen, die vorher schon ein Bewusstsein hatten, an eine Wertschätzung für die Menschen, die diese Angebote möglich machen, eben sich bei der Arbeit zuschauen zu lassen in der Olivenproduktion oder ja, Einblick eben in ihre wirklich auch privaten Lebensumstände zu bieten, die werden sicherlich noch mehr denn je eigentlich nur noch sowas machen in Zukunft. Also es war vielleicht für die mal die Ausnahme und was Besonderes, aber das wird mit Sicherheit ein Standard.
Also im Grunde genommen, glaube ich, gibt es drei Ebenen, auf die wir wirklich schauen sollten bei dieser Frage, ob es bezahlbar ist. Das eine ist, jetzt mal einfach aus unserer Praxis gesprochen, wir haben 300 Energieberatungen gemacht mit Hotels in Deutschland. Mhm. Über diese 300 durchschnittliche Einsparpotenziale 30%, 15% davon im ersten Jahr. Das heißt, erstmal ist das Thema auch eine Kosteneffizienzgeschichte nach innen gesprochen. Das heißt, da geht es gar nicht darum, ob der Kunde sich das leisten kann, sondern im Grunde geht es darum, ob die Margen für die Hotels ausreichen und neben Wareneinsatz und zum Beispiel Personalkosten ist zum Beispiel Energie und Wasser und Ressourcen ein Riesenthema geworden. Mhm. Okay, also das ist die Innensicht. So, das heißt, da können wir schon mal effizienter werden. Dann gibt es die Außensicht, die Sie ansprechen, von den Kunden. Da gibt es tatsächlich eine Tendenz, dass im Luxusbereich das mittlerweile eher Standard geworden ist als im Bed and Breakfast-Bereich, also in den niederpreisigen Bereichen. Aber auch dort spielt das Thema authentisches Erlebnis und wie verkörpern Mitarbeiter zum Beispiel und Lieferanten das Produkt, weil das ist Teil des Erlebnisses, wie verkörpern die das, ist im Grunde ein wichtiges Kriterium geworden. Das heißt, das ist auch wichtig. Und die dritte Ebene für mich ist dann das Thema, wir müssen dorthin, wir haben ja noch nicht über Corona gesprochen, aber faktisch, wenn wir Corona betrachten, ist das für mich ein Weckruf, dass wir im Grunde genommen drüber sind. Wenn man sich in die Pandemie einsteigt, dann weiß man, dass wir Tiere zum Beispiel falsch behandelt haben und das jetzt in eine Pandemie mündet. Das heißt, es ist ein Signal dafür, dass wir im Grunde genommen die Kosten, die wir verursachen, und da gibt es dieses wunderschöne Konzept Internalisierung von externalen Kosten. Also die Umweltkosten, die wir verursachen, die müssen abgebildet werden in dem, was wir machen, in jeder Branche. Und darum kommen wir nicht drum herum. Das heißt, wenn wir weiter fliegen, muss es zukünftig irgendeinen Klimafonds geben, womit wir solchen Wandel finanzieren. Weil darum kommen wir nicht drum herum. Und das ist dann die dritte Ebene, wo ich davon ausgehe, dass Reisen nicht mehr in die Masse total geht, sondern eher in die Wertigkeit geht. Und das ist, glaube ich, ein Wandel, den wir alle erleben werden in diesen verschiedenen Ebenen. Aber ich hoffe, ich könnte es ein bisschen differenzierter darstellen, dass es halt verschiedene Ebenen gibt beim Thema Preis.
Sie haben ganz interessanterweise, der zweite Punkt war ja, wie verkörpern Mitarbeiter das Erlebnis? Das ist ja jetzt auch eine klassische Frage von Corporate Purpose. Wenn ein Unternehmen einen Corporate Purpose hat, steht ja ganz oben auf der Agenda zurecht, wie sage ich es meinen Mitarbeitern? Denn ein auf dem Geschäftsführungsflur aufgehängter Corporate Purpose bewirkt gar nichts. Ich glaube, darüber sind sich inzwischen alle einig. So ein Ziel muss in den Gesamtprozess integriert sein und muss vor allen Dingen von allen Mitarbeitern gelebt werden. Jetzt haben Sie das sehr schön anschaulich von dem Hotel in Kreta berichtet. Ich glaube, das kann sich auch inzwischen jeder vorstellen. Der klassische Massentourismus sieht ja ein bisschen anders aus. Wenn ich mir eine Bettenburg, nehmen wir es jetzt mal ganz plakativ, eine Bettenburg auf Mallorca vorstelle oder in Thailand vorstelle, was machen diese Anbieter? Von heute auf morgen runterfahren, Erlebnistourismus machen, ist, glaube ich, schwierig. Und trotzdem sehe ich das genauso wie Sie. Wir hatten einen großen Weckruf durch Corona. Es muss was passieren. Das heißt, wie kriegen die Frage an Sie beide, wie kriegen wir ein bisschen Speed in das Thema? Wie kriegen wir Nachdruck in das Thema? Was passiert, wenn die Reiseverbote oder Reisewarnungen wieder aufgehoben werden? Wie wird sich der Tourismus dann verändern oder aus Ihrer Sicht verändern müssen?
Also Karin Lönnert oder Ladies First? Oder?
Nee, mach du mal gerne. Also ich finde das, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Die meisten der Unternehmen, also gerade der Großen, die kranken ja seit Jahren daran, dass die Margen sehr gering sind.
Ja.
So, und wenn ich eine geringe Marge habe, dann kann ich natürlich nur über Masse entsprechend überhaupt eine Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sichern. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir in aller Offenheit sprechen, dann finde ich das katastrophal, dass Großkonzerne in unserer Branche jetzt gerade, ich glaube, zum dritten Mal eine Staatshilfe beantragen und wahrscheinlich auch bekommen werden. Und genau diese Großkonzerne lernen im Moment aus meiner Sicht nichts dazu. Also sie ändern ihr Verhalten nicht. Wir sollten wirklich mehr daran tun, also in der Wertschöpfungskette bestimmte Zwischenhändler einfach rauszunehmen. Das bringt uns nicht nach vorne, sondern warum macht das Reisebüro nicht eben eine Reise selbst veranstaltet, indem es direkt mit einem Hotel in Spanien arbeitet und dem entsprechenden Plantagenbesitzer daneben, anstelle irgendwo eben zu einem Großkonzern zu gehen, der dann nachher nur eine geringe Provision zahlt. Ne? Also das ist für mich das Thema. Mhm. Wertschöpfungskette und Margen erhöhen, und das kann man nur, indem man einfach ja nicht immer alles nur im Ganzen kauft, sondern sich dann selber auf den Weg macht und selber zusammenstellt.
Das heißt, Sie sind der Meinung, wir müssen weg von der großen Zentralisierung des Tourismusangebots auf wenige sehr große Player, zurück zu einem individuelleren, aber damit auch gleichzeitig margenträchtigeren Produkt, dadurch, dass eben einige Zwischenschritte wegfallen. Herr Koch, Sie sind da ganz nah dran an diesen Hotels und Organisationen. Ist das etwas, was in der Branche nachgefragt wird? Ist da schon ein Bewusstsein für entstanden?
Also absolut, ich nehme das total wahr. Aber wir müssen an dieser Frage auch die Kirche im Dorf lassen. Ganz ehrlich, also ich habe gerade das Gefühl, dass gerade alles um uns herum wegbricht. Und das, was wir gerade erleben, ist auch eine Systemfrage. Denn das System, was wir bisher gelebt haben, die letzten 50 Jahre, nennen wir es mal Kapitalismus, hat uns an einen Punkt geführt, wo jetzt ganz viele Fragen da sind. Und ich sehe momentan in Facetten das neue System, was entsteht. Aber wir dürfen dieses gerade gemeinsam auch gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was gerade passiert. Und das gestaltet sich so, dass einzelne Vorreiter zeigen, was geht. Also es gibt heute Hotels, die, oder ich nehme mal ein anderes Beispiel. Es gibt heute, ich habe auf meiner Fahrradtour ein Ökodorf mir angeschaut, Ökodorf Tempelhof, was eins der modernsten Gebäude Deutschlands gebaut hat, das sogenannte Earthship, was ohne Energie und ohne Strom auskommt und theoretisch auch ohne Wasser. Das sind alles Dinge. Und diese Erfahrung teilen sie mit 10.000 Ökodörfern weltweit. Da entsteht Zukunft. So, und mein Gefühl ist, und da glaube ich jetzt mal dem Zukunftsforscher Hawks, der gesagt hat, wenn wir 3-6% der Gesellschaft erreichen, dann kriegen wir eine kritische Masse hin zu einem Bewusstseinswandel, weil dann wird es plötzlich, dann wird es natürlich multiplikationsfähig, dann entsteht eine Entwicklung. Wir sind, glaube ich, an diesen 2,5-3% dran, ist mein Gefühl, weil wenn ich so reinspüre, wie viel Anfragen es momentan gibt, ich bin, wie gesagt, Mitglied auch bei den Travel for Future Impuls, wo es darum geht, mit 30, 35, 40 Menschen die Zukunft des Tourismus in Deutschland zu designen und Thesen zu erarbeiten, auch für die Politik. Und da spüre ich auch, dass in jeder einzelnen Diskussion das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Das heißt, wir sind an einem Punkt drin, wo wir erstmal erkennen, dass das wichtig ist, wo wir von der Idee kommen zu, hey, übrigens, es ist da, es kann passieren. Und ich habe das so oft gesehen auf Inseln, dass plötzlich ein Hotel, was etwas vormacht und zeigt, dass es geht, und im nächsten Jahr sind es plötzlich 20% und dann sind es alle. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo ich die ersten Ansätze sehe, dass sie alle realisierbar sind, aber wir sind auch an einem Punkt, wo sich Dinge dynamisch entwickeln können, und Corona ist für mich ein Dynamikbeschleuniger dieser Tendenz.
Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Beyer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Wo sind wir denn prozentual heute im Tourismus? Wie viel Prozent nachhaltigen Tourismus gibt es denn schon weltweit?
Also das kann man, glaube ich, an den Zertifikaten festmachen, wenn man das machen möchte. Mhm. Also es gibt mittlerweile, sind es 2-3% zertifiziert, nachhaltig zertifizierte Hotelbetriebe. Das ist etwa die Dimension im Nachhaltigkeitsbereich, wo wir mittlerweile stehen. Jetzt kann man natürlich auch noch viele andere Dinge, wo Hotels und Regionen schon etwas machen, aber das vielleicht noch nicht auf dem Niveau ist. Aber etwa da, wenn ich eine Größenordnung hätte, etwa dort stehen wir. Natürlich die Zahlen null valide mehr, was jetzt Besucher und so weiter angeht, weil natürlich wir waren bei 1,5 Milliarden Besucher, also Ankünfte im Jahr. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Dimension mittlerweile.
Frau Lönert, wir haben schon immer wieder jetzt mal Corona ins Gespräch einfließen lassen. Ohne Frage wird Corona einen großen Einfluss auf den Tourismus haben. Nicht nur, dass jetzt der Tourismus wirklich aus voller Fahrt komplett ausgebremst worden ist, sondern auch in dem Verständnis dessen, wie wir reisen, was wollen wir bei einer Reise erleben und worauf legen wir als Reisender, als Kunde, als Nachfragender im Tourismus Wert. Wie haben Sie Corona mit Sleepero erlebt? Hatten Sie mehr Nachfrage zu Ihrem Produkt oder waren die Kunden auch bei Ihrem Produkt zögerlich? Was können Sie sagen? Was hat Corona, welchen Einfluss hat das auf Ihr Angebot?
Also wir waren natürlich genauso betroffen wie alle anderen von dem ersten Lockdown, als touristische Übernachtungen verboten waren, weil wir genauso als touristische Übernachtung einsortiert sind in der Branche. Aber als es dann wieder möglich war, und das war im Grunde ab Ende Mai, Anfang Juni, hatten wir wirklich einen Nachfrageboom. Also die Leute waren ja völlig frustriert von Homeoffice, von der Doppelbelastung, Familie und Homeoffice, also Homeschooling und Homeoffice, und haben sich gesehnt, einfach mal wieder rauszukommen. Und da waren natürlich in Kenntnis der Tatsache, dass man erstmal keine weiteren Reisen machen kann, die Angebote in allernächster Nähe und auch eben gerade im Deutschlandtourismus sehr gefragt. Ne? Also das Thema Entspannung, das Thema Individualität, Abstand, das sind alles eben Dinge, die wir ja schon vorher mit dem Konzept angesprochen haben und die jetzt einfach noch perfekter in die Zeit passen als sowieso schon.
Das Konzept Corporate Purpose ist ja in aller Munde. Es wird viel diskutiert, zum einen über die große Kraft, die ein Corporate Purpose entfalten kann, zum Teil aber auch darüber, dass es ein reiner Marketing-Buzz ist, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ist das Konzept Corporate Purpose im Tourismus angekommen, Herr Koch? Hat es da schon Bedeutung erlangt? Haben verschiedene Tourismusanbieter einen Corporate Purpose und welche Relevanz hat das Konzept da?
Also Sie haben jetzt bewusst Corporate Purpose genannt und nicht Corporate Purpose Marketing, oder?
Also, ja, ganz bewusst, genau.
Okay. Weil ich finde, das ist eine spannende Differenzierung, muss ich sagen. Ich erlebe die Touristik so, dass wenn man in die Touristik eintaucht, dann ist das Thema Marketing extrem stark. Also Landesmarketingorganisationen, Regionsmarketingorganisationen, da muss man sich vorstellen, das ist eine Organisation, die sind im Grunde genommen für Vermarktung einer Region und damit auch für die Hotels da. Das heißt, ich erlebe, dass es tatsächlich in diese Richtung geht. Den Gap, den ich erlebe, ist, dass die Vermarktung immer noch einen Schritt weiter ist als die Realität. Weil, jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, wenn sich eine Region als nachhaltig, authentisch, verantwortungsbewusst vermarktet und sie hat nur 5% der Hotels, die mitmachen und 95% machen nicht mit, dann habe ich einen Gap. Wenn ich die Region nicht mit Zug und so weiter erreichen kann, dann habe ich dort einen Gap. Das heißt, ich habe immer einen Gap dazwischen, zwischen dem, was ich vermarkte und was das die Realität ist. Aber, und das ist das Positive im Tourismus, finde ich, dieser Gap wird kleiner mit der Zeit. Und es gibt schon Regionen, die komplett darauf setzen und sagen, okay, wir unterstützen euch. Und jetzt muss man noch eins beachten, dass die gesamten Fördergelder, und das sind substanzielle, viele Regionsfördergelder, die aus der EU kommen, das sind Milliarden, Billionen von Euro, die gehen in die Regionsförderung gekoppelt an Nachhaltigkeitskriterien. Der neue EU Green Deal, das Farm to Fork. Das heißt, hier kommt ein riesen Push in diesen Markt. Das heißt, ich sehe, wenn ich über das Corporate Purpose Thema nachdenke, ist im Grunde für mich eine Weiterführung des CSR-Konzeptes, was ein bisschen vergraut ist, finde ich persönlich. Also es macht schon total Sinn, über sinnhafte Regionen, über sinnhaftes Touristikunternehmen nachzudenken, denn gerade die Touristik ist hochemotional, gerade die Touristik ist, wenn wir jetzt über die Entwicklung von Marketing nachdenken, vom Produkt hin zu den Konsumenten, hin zu den Menschen, dann glaube ich, dass das ein total spannendes Konzept ist für die Touristik und dass es immer mehr in diese Richtung geht.
Wunderbar, jetzt hatten wir ja über Corporate Purpose gesprochen. Wie weit sind diese Organisationen, wie weit haben die einen Purpose oder gibt es überhaupt welche? Hat das Konzept in der Tourismus schon Einklang gefunden? Gibt es jetzt auch schon Organisationen, die sich tatsächlich einen Purpose geben und darüber versuchen, ihre Region besser zu vermarkten, attraktiver zu gestalten und auch eben nachhaltigeren Tourismus anzubieten?
Also meine Antwort ist darauf ganz klar ja. Einzig und allein aber der Hinweis, dass das oftmals aus der Vermarktungseinheit selber entwickelt wurde und nicht als Stakeholder-Dialog. Das ist natürlich total spannend. Das ist ja das Gleiche wie in einem Unternehmen. Also wenn ich einen Purpose entwickle, kann ich den als Geschäftsführung entwickeln. Also so ist das in der Touristik. Ich kann das entwickeln als eine Vermarktungseinheit, sagen, oh, diese Region steht jetzt für naturnahe, regionsspezifische Authentizität. Dann ist das aus der Vermarktungseinheit entwickelt und geht nach draußen, hat aber wenig Bedeutung, weil es kein Stakeholder-Dialog ist. Spannend ist jetzt, zunächst nach innen zu gehen, zu sagen, okay, wir würden gern unsere Region vermarkten als authentische, naturnahe Region.
Ja.
Wen braucht man dafür? Wir brauchen die Mobilitätsanbieter, wir brauchen die Hotels dafür, wir brauchen die Lieferanten, die Produzenten dafür. Alle an einen Tisch. Wir kreieren jetzt eine Marke und das ist mein Plädoyer im Grunde, von innen nach außen, nicht von außen nach innen.
Eigentlich ja auch das Grundkonzept für Corporate Purpose.
Absolut.
Von daher passt das ja sehr gut. Hat Sleepero einen Corporate Purpose? Arbeiten Sie mit diesem Konstrukt oder arbeiten Sie eher mit Mission oder Vision oder Werten?
Ja, also wir haben ja den riesigen Vorteil, etwas neu zu erschaffen. Ne? Und ich sag mal, unser Purpose ist ja so definiert, dass wir ein nachhaltiges Erlebnis schenken wollen, das im Kopf und im Herzen bleibt, gegenüber dem Gast. So, das kann ich nicht alleine als Gründerin, sondern das können wir nur gemeinschaftlich im Team. Und ich merke immer wieder, dass gerade wenn das Team jetzt größer wird, es natürlich auch eine Herausforderung ist, diesen Anspruch, der am Anfang von ganz innen kam, dann auch auf die neuen Teammitglieder zu übertragen. Ne? Also und da gilt immer wieder in allem, was ich tue, es geht nur über Vorleben. Also ich kann nicht davon reden, ich kann nicht irgendwie sagen, hier nimm mal unser Kommunikationskonzept, da steht alles drin. Das kann ich natürlich auch tun, das kann immer eine Grundlage sein, aber jeder neue Mitarbeiter wird das Ganze nur dann ganzheitlich mittragen können, wenn er das erlebt, wie das hier jeden Tag auch praktiziert wird.
Herr Koch, wir haben eine Riesenkrise im Tourismus durch die Corona-Pandemie. Was sind Ihre Aussichten für die Zukunft? Wie wird sich der Tourismus erholen? Was passiert mit dem Tourismus? Wird die Branche überleben können? Wie sind die Zukunftsaussichten?
Also für mich ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen allen geht, aber für mich ist es ein Grundbedürfnis des Menschen zu reisen. Und letztendlich, wenn man dem Tourismus einen Corporate Purpose geben würde, dann ist es für mich Friedensstifter und Multiplikator für eine bessere Welt zu sein. Und für mich ist der Tourismus so eng verwoben mit Corporate Purpose, weil es im Grunde genommen darum geht, zu regenerieren. Es gibt diesen Begriff regenerative Landwirtschaft und ich sage immer, wir müssen eigentlich von Sustainable Tourism zu regenerativen Tourismus, das heißt Wellness-Tourismus für alle, im Grunde genommen nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Mitarbeiter, für die Lieferanten, für die Menschen, die in den Regionen leben. Und da sehe ich im Grunde genommen, wenn ich träume, die Reise hingehen. Und ich erlebe, dass sich viele in diesem Bereich positionieren. Das heißt, es wird ein wertigerer Tourismus, aber weniger und wertiger, glaube ich. Und das Thema Purpose wird eine völlig neue Bedeutung bekommen im Tourismus. Denn wenn ich Purpose nicht lebe, werde ich nicht von Mensch zu Mensch sprechen können. Und wenn ich nicht von Mensch zu Mensch eine Beziehung aufbaue, und dafür plädiere ich im Tourismus, Qualität, auch die Beziehungsqualität zu addieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird der Tourismus wirklich eine schwierige Rolle haben. Aber ich sehe die Entwicklung und ich sehe, dass Corona ein Beschleuniger dieser Entwicklung ist. Also Tourismus wird nicht untergehen, aber er wird wertiger und purpose-getriebener werden.
Was ist Ihre Prognose für den Tourismus für die nächsten Monate?
Die nächsten Monate werden im Grunde genommen darüber entscheiden, wo wir hingehen. Also momentan finden ganz, ganz viele Branchendialoge statt. Und das wird Einfluss haben in politische Rahmenbedingungen. Und die brauchen wir auch. Also ich fühle mich manchmal als Tourismusberater im Nachhaltigkeitsbereich ein bisschen, ja, vielleicht falsch verstanden von der Politik, weil wir einen Job machen, von der ich glaube, dass sie die Politik machen sollte. Denn wir sind im Grunde genommen Regionsentwickler. Also wenn ich Purpose sehe im Tourismus, dann bin ich Regionsentwickler. Wenn ich mit der Insel Kreta und mit meinen Partnern zusammen arbeite, dann entwickeln wir die Region Kreta nachhaltig durch den Tourismus. Mhm. Und das sehe ich im Grunde genommen, dass das momentan stattfindet. Ganz viel Branchendialoge, die Leute sind geschockt. Und da wird es einen Teil davon geben, der ganz normal weitergeht wie früher. Mein Gefühl ist, dass die sehr stark spüren werden, dass es nicht so weitergeht. Und dann gibt es einen anderen Teil geben, der verstanden hat, dass diese Krise vor allen Dingen eine Wertekrise ist, eine Systemkrise, eine Haltungsfrage an uns alle. Und wenn wir diese Haltungsfrage verstehen im Tourismus, dann werden wir die Zukunft mitkreieren, dann werden wir den Tourismus mitkreieren und über den Tourismus Impulsgeber sein für Politik und andere Branchen, dass Zukunft funktioniert. Zukunft, die gesünder, die resilienter ist, die nachhaltiger ist für uns alle. Und zwar für die Menschen, für den Planeten, für Mitarbeiter, für Lieferanten, für alle. Soweit ganz gut wieder hier.
Ja, Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Rolle der Politik. Es wird immer wieder diskutiert, brauchen wir mehr staatliche Vorgaben, mehr Regelungen, mehr Restriktionen, mehr Auflagen? Oder muss sich einfach der Konsument, der Kunde, der Nachfrager verändern, weil letztlich werden Märkte im Kapitalismus durch Angebot und Nachfrage entschieden? Wie sehen Sie das?
Wir brauchen drei Dinge. Also wir brauchen erstmal die Kunden, die bewusster werden. Und das wird passieren, glaube ich. Also
das wird sicherlich auch durch Corona sehr viel schneller passieren, genau, als wir das uns jemals hätten träumen können.
Dann brauchen wir die verantwortungsvollen Unternehmer, die sehen, dass sie im Grunde mit diesem Konstrukt ein Geschäftsmodell haben und nicht ein Konzept. Und wir brauchen die Politik, weil wenn wir die Rahmenbedingungen nicht haben, wenn wir Unternehmen bevorteilen, die nur auf Finanzerfolg hinaus sind und nicht eine balancierte Berichterstattung gefordert ist, also die wirklich sagt, okay, wie kriegen wir denn Bereiste in eine Balance mit Lieferanten, mit Mitarbeitern, mit Gästen? Wie können wir denn Wertschöpfung mit Wertschätzung betreiben? Wenn wir diese Rahmenbedingungen nicht haben, wenn wir, und da bin ich auch ein erklärter Befürworter von CO2-Besteuerung, weil das ist eine Besteuerung, die dort ansetzt, wo wir letztendlich Ursache, wo wir auch im Schädigungen hervorrufen. Wenn wir das besteuern, das sollte die Politik tun, weil das ist der Rahmen, in dem wir bewegen. Dann ist der Wettbewerbsrahmen anderer. Die Politik sollte nicht dogmatisch sagen, ihr müsst das und das und das tun, aber sie müsste einen Rahmen geben, unter dem sich Unternehmen und Gesellschaft entwickeln kann. Und dazu gehört für mich Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell, dafür die Rahmenbedingungen zu setzen und sagen, okay, wer das macht hier, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, Zertifizierung, Mitarbeiterzufriedenheit, wer das in Balance kriegt, der hat diese fünf Vorteile durch uns, Besteuerungsvorteile. Und ich glaube, da gibt's viele Instrumentarien. Also dafür brauchen wir die Politik. Ohne das funktioniert es schwer.
Was sind so Ihre entscheidenden Tipps für diejenigen, die sich auf den Weg machen wollen? Herr Koch, vielleicht die Frage noch an Sie. Was sind so Ihre Top 3 Tipps für die, die darüber nachdenken, einen nachhaltigeren Weg im Tourismus einzuschlagen?
Oh, das ist für mich ganz einfach, weil die meisten verstehen Nachhaltigkeit nach wie vor als Konzept. Für mich ist es ein Geschäftsmodell. Und nur 3 konkrete Beispiele dazu. Also wenn ich mich mit dem Thema Energie auseinandersetze, dann werde ich heute in der Lage sein, ganz viel zu sparen, etwas Gutes zu tun für die Welt. Und das ist für mich ein Geschäftsmodell. Zweitens, wenn ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftige, dann kann ich immer Mitarbeiter finden, die Lust darauf haben, die das nach innen tragen. Das ist für mich Employer Branding. Und wenn ich mich mit meinen Lieferanten beschäftige, dann kann ich mit denen Mitarbeiter Trainings konzipieren. Ich kann mit denen authentische Gästeerlebnisse konzipieren. Im Grunde genommen, ich kann in jede Facette der touristischen Wertschöpfungskette Prozesse eintauchen und kann sagen, versteht es bitte nicht als Konzept, versteht es als ganz normales Geschäftsmodell, was euch in die Zukunft führt.
Das war auch von Ihnen ein wunderbares Schlusswort. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für das interessante und vor allen Dingen auch sehr inspirierende Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wohin sich der Tourismus entwickeln wird nach der Corona-Krise. Hoffentlich die Krise als Beschleuniger für einen neuen Tourismus, einen beziehungsvolleren, einen nachhaltigeren und auch einen für uns alle regenerativeren Tourismus. Und ja, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Unternehmen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke an Sie, Frau Roth. Danke.